Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern mit mir im Studio sind diesmal Wolfgang und Gregor. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Jenny.
Wir haben wieder einmal zwei Themen mitgebracht und wenn Wolfgang dabei ist, dann geht es höchstwahrscheinlich immer um KI. Ja, so ist es auch dieses Mal, denn die US-Armee hat untersucht, wie KI bei der Kriegsplanung helfen kann. Was dahinter steckt und welche Ausmaße das annehmen kann, darüber sprechen wir gleich. Außerdem ist Gregor ja hier und mit ihm geht es immer um Energie oder Klima, aber diesmal geht es um Mobilität. Und diese Woche geht es um die Bahn. Zur Zeit der Aufnahme streikt die Bahn gerade wieder, aber auch wenn sie mal fährt, ist das für Gregor interessant. Und darüber sprechen wir gleich. Der Tipp der Woche ist diesmal ein Podcast. Er heißt Everything Antarctica. Ich erzähle gleich mehr dazu. Aber zunächst geht's um KI. Man redet ja oft davon, dass die KI etwa so den Arbeitsmarkt umkrempelt oder auch den Bildungsbereich oder die Kreativbranche. Aber ich finde, es ist noch eine neue Qualität erreicht, wenn es um den Einsatz von KI im Krieg geht. Wolfgang, du hattest vor ein paar Wochen, hatte ich nachgeguckt, die Online-Meldung dazu geschrieben, dass es, da ging es um so fiktive Kriegsszenarien und Forscher haben untersucht, wie sich da 5 Sprachmodelle in dieser Simulation verhalten. Es ging da um diplomatisches Verhandeln. Und was mir noch im Gedächtnis ist, dass die Modelle, vor allem GPT-4 und 3.5, schnell zu so einer Eskalation der jeweiligen Situation neigten und dann auch mal gerne gesagt haben, ja, ach, wir haben doch Atomwaffen, dann lassen uns die doch auch benutzen oder wir können sie auch nutzen. Das zeigt ja, dass die Modelle eine recht kurze Zündschnur haben. Und unter diesem Eindruck wollen wir uns eine zweite Meldung ansehen, die du auch entdeckt hast. Und da geht es auch nur um eine Untersuchung der US-Armee, die geschaut haben, wie GPT-4 Soldaten im Schlachtfeld unterstützen kann. Wie genau sind die denn da vorgegangen?
Ja, das ist in diesem Fall tatsächlich so. Das ist ein Paper, das auf so einer Preprint-Plattform veröffentlicht worden ist, also noch nicht begutachtet ist, aber die wollen das natürlich tatsächlich einreichen in einer Zeitschrift. Wo es darum ging, dass sie tatsächlich ein großes Sprachmodell, nämlich GPT-4, sowohl in der reinen Text- als auch in der multimodalen Variante, wo es auch Bilder verarbeiten kann, dazu verwendet haben, die nennen das Course of Action Development zu machen, also sprich taktische Vorgehensweise. Dann rückt die Einheit rückt bis dahin vor, beschießt jene feindliche Einheit und so weiter und so fort.
Also nicht so Diplomatie verhandeln,
sondern
tatsächlich
es geht wirklich um konkrete Züge auf einem simulierten Schlachtfeld. Und das Ganze haben sie getestet in einem Videospiel. Und zwar gibt es schon seit einiger Zeit eben genau für solche Fälle, um zu gucken, wie gut schlägt sich so eine KI. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, in so einer realen Gefechtsfeldsituation, eine Adaption von StarCraft 2. StarCraft 2, ne, für diejenigen, die
sich daran erinnern, vielleicht eine
ist so ein Echtzeitstrategiespiel. Das heißt, es geht darum irgendwie, also der Ursprung war, irgendwelche Basen aufzubauen, Einheiten zu produzieren, sie dann per Mausklick da und dort hinzulenken und der Computergegner oder deine menschlichen Gegner haben dasselbe gemacht, natürlich. Das war nicht rundenbasiert, sondern je schneller du vorgegangen bist, desto schneller konntest du auch zuschlagen. Und eine zweite Besonderheit an diesem Spiel ist immer noch, war immer noch, dass du halt auch nur den Teil der Karte siehst, den du aufgedeckt hast. Das heißt, wir haben das dann, ursprünglich haben sie das Fog of War genannt, also dass du tatsächlich der Nebel des Krieges, ne? Also dass du tatsächlich nicht sehen kannst, was da passiert. Wie gesagt, das gibt schon ziemlich lange solche Spiele in dieser Art. Ich erinnere mich noch früher in grauer Vorzeit, als ich sowas sowas noch gespielt habe, war das Lustige immer, dann hast du da irgendwie in deiner Basis gesessen und versucht irgendwie erstmal Technologie zu entwickeln und hochgerüstete Einheiten zu produzieren und gegen aggressiv eingestellte Computergegner gespielt und dann gab es einen großen Überfall und die haben deine ganze Basis platt gemacht. Aber es gibt eben ganz viele verschiedene strategische Optionen bei den Spielen. Na gut, da geht es jetzt nicht um das Aufbauen und so, sondern tatsächlich eben um die konkreten Schlachten. Aber die benutzen im Kern StarCraft 2 als Engine, haben dann übersetzt, was ist die militärische Stärke von realen Einheiten und diesen komischen Fantasy-Einheiten. Ja, das kann man aufeinander abbilden. Und das Ding hat eine Schnittstelle. Und dann kannst du sagen, die Situation ist so und ich mache Folgendes. Und dann kriegst du zurück, die Computergegner machen Folgendes. Kriegst du immer zurückgemeldet. Mhm. Und so kann man das halt quasi immer durchspielen. Du gibst deine Aktionen rein, das Spiel sagt dir seine Aktionen. Und das haben sie verkoppelt mit einem speziell angepassten GPT-4. Die nennen das eben Core-GPT für Course of Action GPT. Und sie haben in diesem Paper nicht alle technischen Einzelheiten verraten, aber sie haben halt geschrieben, das wäre einfach nur über sogenanntes In-Kontext-Lernen, sprich über geeignete Beispiele, also die man dem vorher in einem Prompt gegeben hat. Für mich klingt das schwer so, als ob die, das haben sie aber nicht explizit geschrieben, als ob sie tatsächlich sowas Ähnliches gemacht haben wie das, was bei diesem GPT-Baukasten immer gemacht wird. Das heißt, du gibst einen entsprechenden Prompt vor, primes die Maschine durch entsprechende Beispiele und lässt sie dann loslaufen.
Also ein recht langer Prompt, der das alles sehr
recht langer Prompt, der ja auch Hintergrundwissen, taktisches und strategisches Hintergrundwissen enthält, wo dann drin steht, Beispiele dafür sind, ne? Sodass dann auch eben so Kommandos wie erobere einen feindlichen Brückenkopf verstanden werden.
Ja.
Weil da irgendwo muss definiert werden, was das heißt. Mhm. Und das wird in diesem Prompt vorher beschrieben.
Und ja, jetzt erzähl mal, wie hat denn GPT-4 da abgeschnitten? Also waren die US-Leute da zufrieden mit? Oder?
Ja, sie waren damit zufrieden. Also sie haben halt verschiedene, also dann ist natürlich immer die spannende Frage, wie bemisst man den Erfolg? Und sie haben da verschiedene Maßzahlen definiert, unter anderem eben, wie viele eigene Einheiten unbeschädigt herausgekommen sind, wie viele freundliche Einheiten, die gibt es auch noch, ne? Friendly Forces, man verloren hat und wie viele gegnerische Streitkräfte eliminiert worden sind und wie lange das Ganze gedauert hat, etc. Und daraus bilden sie dann halt so ein Score und haben dann halt tatsächlich festgestellt, dass sowohl das rein textbasierte als auch das textbildbasierte GPT-4 besser abgeschnitten hat als das, was es bisher gab. Und was es bisher gab, sind typischerweise so neuronale Netze, die mit Reinforcement Learning, also Verstärkungslernen, trainiert worden sind. Mhm. Also das kennt man noch von also DeepMind hat ganz viel damit gemacht. Berühmtes Beispiel waren diese ersten Reinforcement Learning Dinger, die gelernt hatten, zum Beispiel diese alten Videospiele wie Breakout oder sowas zu spielen.
Okay.
Ja, und das beruht im Wesentlichen darauf, dass das Programm ganz viele verschiedene Möglichkeiten durchprobiert. Und wenn es dann mal eine, also du kannst ja nicht direkt, du weißt ja noch nicht direkt, wenn du einen Move gemacht hast, ist das jetzt gut oder nicht, führt wirklich zum Erfolg. Anders als beim Schach kann man, ist es sehr schwer, weil der Suchraum einfach wahnsinnig groß ist, den Erfolg einzelner Aktionen zu bewerten. Aber du weißt, was am Schluss funktioniert hat. Und das Ding rechnet einfach ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten durch, spielt also im Kopf sozusagen unendlich viele Partien und sucht dann die raus, wo es tatsächlich gewonnen hat und versucht dann so zurückzuverfolgen, wie bin ich da hingekommen? Und so bildet es dann eine Policy, nennt man das, wo eben für eine wahrgenommene Aktion, das Schlachtfeld sieht jetzt gerade so und so aus, eine Reihe von guten Aktionen definiert ist.
Ja.
So, und diese Dinger funktionieren schon ganz gut, aber also in so einem automatischen Modus werden aber je nachdem, was es ist, von Menschen aber auch immer noch geschlagen. Und ja, wie gesagt, dieses CoaGPT hat sich jetzt tatsächlich in diversen Fällen besser geschlagen als die State-of-the-Art-Modelle.
Okay, und was heißt das jetzt für die Armee-Bediensteten?
Wissen wir nicht so genau. Also das Army Research Laboratory, die haben das untersucht und die haben dieses Paper veröffentlicht. Die machen reine Grundlagenforschung. Das ist jetzt erstmal nichts Angewandtes. Die wollten aber zeigen, dass es geht. Wenn ich an deren Stelle wäre, wäre ich sehr vorsichtig, weil wir wissen, dass große Sprachmodelle einfach nicht stabil funktionieren. Sie sind auch nicht wirklich transparent. Also wenn du sowas wie GPT-4 nimmst, das ist halt ein proprietäres Modell, von dem du nicht genau weißt, mit was es trainiert worden ist. Und es ist auch sehr schwer, sich darauf zu verlassen, dass es morgen dasselbe kann wie heute. Das ist ziemlich instabil alles und wie gesagt, auch sehr intransparent. Aber sie haben grundsätzlich gezeigt, dass es geht. Aber man muss dazu auch sagen, dieser Anwendungsfall ist halt total künstlich. Die haben gegen einen Computergegner gewonnen. Und der Computergegner besteht im Wesentlichen, auch wenn das für menschliche Spieler ganz schön tough sein kann, aus einem Haufen Skripte mit If-Then-Else-Regeln und so. Ne? Also sprich, das ist nicht mal eine richtige KI. Das ist ein Haufen regelbasiertes Zeug, wo Profispieler sagen, naja, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man es auch leicht austricksen. Ich kann das nicht beurteilen, mir ist das nicht gelungen, so weit bin ich nie gekommen, aber jedenfalls, das ist kein menschlicher Gegner gewesen.
Ja.
So. Was sie zeigen wollten, aber wie gesagt, ist, dass es im Prinzip funktioniert und was sie auch gezeigt haben, ist, und das ist aber auch nicht eine wirkliche, echte Überraschung, wenn man das jetzt verkoppelt, wenn man dann noch einen Menschen als Rückkopplungsschleife einsetzt, der dann nochmal wieder sagt, das ist nicht schlecht, aber hast du mal dran gedacht, das und das und das zu machen oder so, dann funktioniert es noch viel besser. Aber wie gesagt, ich glaube, die wollten einfach nur mal diesen Möglichkeitsraum aufmachen und sagen, okay, große Sprachmodelle sind so weit, dass sie das können. Vielleicht sollten wir uns das in so einem Anwendungskontext nochmal wirklich genauer ansehen. Kann aber auch sein, das kann ich eben auch nicht beurteilen, dass in dieser ja doch mittlerweile relativ zugespitzten internationalen Situation das US-Militär der Auffassung ist, wir müssen jetzt jeden technischen Fortschritt, den wir haben, so schnell wie möglich und so weit wie möglich ausnutzen. Und das große Versprechen ist ja dann halt wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil zu haben. Also schneller reagieren und agieren zu können als ein angenommener Gegner, um den Preis, dass man möglicherweise ein instabiles System hat.
Ja, das sind zwiespältige Aussichten wahrscheinlich.
Also ich finde es ein bisschen beunruhigend. Also was du vorhin gesagt hast, wenn man sich wieder ins Gedächtnis ruft, dass eben unter bestimmten Umständen so ein System dazu neigt, einfach blind zu eskalieren. Und ein menschlicher Kommandeur würde das nicht machen. Dann eben auch noch wieder die Frage ist, wie ist es dann mit den Verantwortlichkeiten zum Beispiel? Ne? Wir hatten ja erst kürzlich auch im Heft ein Stück dazu, wo das genau diskutiert worden ist, dass für Menschen natürlich nach wie vor sowas wie die Regeln des Kriegsvölkerrechts gelten. Also zum Beispiel einfach nicht ungerechtfertigterweise Zivilisten anzugreifen. Und du kannst dir nicht sicher sein, dass so eine KI sowas wirklich beachtet.
Du schreibst das Ganze nochmal auf über das Paper und was du jetzt gerade nochmal erzählt hast, das verlinke ich dann auch nochmal und ich verweise auch nochmal auf die Geschichte im Heft, die du eben schon erwähnt hast, die jetzt im aktuellen Heft zu lesen ist. Da heißt sie, im Heft heißt sie, glaube ich, KI wie Killer und online ist sie auch in Heise Plus eingepflegt. Vielen Dank erstmal. Kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Dabei geht es um Züge aus aktuellem Anlass sozusagen, denn jetzt zur Aufnahme des Podcasts hier Dienstagnachmittag stehen die Züge gerade noch still, denn die Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn sind noch nicht zu einer Einigung in den Tarifverhandlungen gekommen. Und als wir vor ein paar Wochen in der Redaktionskonferenz über den kommenden Streik, ich glaube, das war Ende Januar meines Wissens, gesprochen haben, da waren wir schnell bei der Frage, wie weit ist denn die Entwicklung von autonomen Zügen eigentlich, dass wir nicht mehr so sehr von Lokführern abhängig sind. Und Gregor ist der Frage mal nachgegangen. Kannst du kurz erläutern, was du da rausgefunden hast, ob das alles so einfach ist oder so schwer.
Überraschung, es ist alles
sehr viel
nicht so einfach, hätte das gedacht. Um es kurz vorwegzunehmen, autonome Züge im Fernverkehr wird es so bald nicht geben. Man hört zwar Sachen von autonomen Zügen, das sind dann aber vor allem im Nahverkehr.
Ach so,
Also in Nürnberg gibt es ja schon Ewigkeiten, in Hamburg gibt es da Projekte und das sind also S-Bahnen und U-Bahnen. Mhm. Der Unterschied zwischen S-Bahnen und U-Bahnen zu Fernverkehr ist einfach, dass die ein eigenes System haben. Da fahren dann wirklich nur, auf U-Bahn-Gleisen fährt halt nur eine U-Bahn rum. Ist nur ein Betreiber.
Ja.
Es gibt keinen, also außer an den Stationen, keinen Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern, während so eine Bahnstrecke doch ziemlich offen ist und du hast, da fahren verschiedene Anbieter rum, fahren Güterzüge drauf rum, Fernverkehr, Nahverkehr, alles Mögliche, du hast Bahnübergänge und so weiter.
Mhm.
Und natürlich sind die Geschwindigkeiten viel höher. Also Fernverkehr ist noch ein ganz anderer Schnack.
Mhm. Also du müsstest dich mit viel mehr Parteien oder sozusagen abstimmen und
genau,
natürlich mit einbeziehen in die Datenerfassung.
Genau, man hat mehr Parteien, das macht es natürlich dann mal komplizierter. Aber vor allem sind die Sicherheitsanforderungen viel höher, weil du eben höhere Geschwindigkeiten hast. Also die Systeme müssen einfach mehr können.
Aber es gab schon mal Tests, ne? Hast du gesagt?
Genau, es gibt immer mal wieder Tests. Also das, wo ich über selber mal geschrieben habe und dann auch etwas voreilig, dass künftig prophezeit habe, dass es in ein paar Jahren so weit sein werde. So, das ist jetzt, künftig werden wir autonom fahren. Das war wohl etwas voreilig. Sorry dafür. Da ging es darum, Züge wie autonome Autos auszustatten. Das heißt, die Logik war ja, die autonomen Autos sind ja schon relativ weit. Warum lassen uns die, und da waren auch an dem Projekt waren auch Autozulieferer und Autobauer beteiligt. Lass uns halt die ganze Technik für autonome Autos halt mal in Züge stecken. Kann so schwer nicht sein.
Okay.
Weil die Züge sind immer noch auf Gleisen und wenigstens Spur geführt. Also wo ist das Problem?
Fahren nicht hin, wo unkalkuliert irgendwo hin.
Genau, genau. Ist aber dann doch, das Projekt wurde nicht weiterverfolgt, weil das doch zu schwierig ist. Also zum Beispiel Signale zu lesen, also optisch zu erfassen, ist offenbar schwierig. Die Position, also Positionierung per GPS ist zu ungenau. Datenübertragung funktioniert auch mit GSMR, also die Eltern unter uns erinnern sich, GSM, erster digitale Mobilfunkstandard, also Generation 2, also 2G. Mhm. Ja, gibt halt ganz, ganz, ganz viele Gründe, auch administrativ, warum das alles nicht so funktioniert. Und man entwickelt natürlich weiter mit 5G und sogenannten Balisen. Das sind so kleine Sender, die in den Gleisbetten eingebaut sind, die dann die Position übermitteln, was natürlich aufwendiger ist, aber auch sehr viel robuster. Und das ist ein europäisches Projekt, dieses ETCS. Das wird auch viel zu lange ausgebaut, weil es wieder zu wenig Geld dafür gibt oder andere Prioritäten es gibt und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch die Stellwerke, die auch digitalisiert werden müssen, was sie zum Teil noch nicht sind. Und da gibt es, kommt von Höchstchen auf Stöckchen und muss wahnsinnig viel investiert werden und darum wird es erstmal alles so nichts.
Also sind wir erst nochmal auf die Lokführer angewiesen.
Genau.
Und hoffen wir, dass sie sich schnell einigen.
Genau. Ein Punkt ist auch, dass der Lokführer selber jetzt an so einem ganzen Betrieb nicht so viel Kosten verursacht.
Also
wenn du überlegst, was es halt kostet an Unterhalt und Strom und Verschleiß und Wartung und der ganze Betrieb, den es braucht und die ganzen Zugbegleiter, die es braucht, einen ICE von links nach rechts zu scheuchen, ist dann der Lokführer jetzt auch nicht so der Kostenfaktor, der dann auch beliebig hohe Investitionen rechtfertigen würde.
Wobei, als du gerade gesagt hast, ne, mit Ausstatten, mit Kameras und aller Technik, das kostet ja dann auch entsprechend erstmal.
Genau,
das
sind halt hohe Investitionen nötig. Also sowas wird wahrscheinlich eher auf eigenen Gleisen von S- und U-Bahnen sein und im Güterverkehr natürlich. Man forscht jetzt mit 5G, da ist es zum Beispiel gelungen, einen Güterzug aus der Ferne zu steuern. Das ist natürlich dann praktisch für Rangierfahrten. Brauchst natürlich wieder automatische Kupplungen für.
Okay.
Gibt's alles. Ne? Ja. Muss man halt nur
nachrüsten
Geld
dann
in die Hand nehmen und einbauen. Also das ist, müssen wir nicht drauf warten.
Nee, wir warten da lieber auf den Streikende, auf das Streikende.
Genau, genau. Aber ich finde, als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir ein Gedanke gekommen, dass da auch wahnsinnig viele Quick-and-Dirty-Lösungen. Also bei der Bahn geht ja grundsätzlich nichts Quick-and-Dirty. Es muss immer einen Test geben, Pilotverfahren, eine Zulassung, Zertifizierung mit 15.000 Teilnehmern dran. Und also einfach geht bei der Bahn so meiner Erfahrung nach erstmal gar nichts. Aber dabei gibt es doch sinnvolle Quick-and-Dirty-Lösungen.
Du spielst auf was Besonderes an.
Genau, einfach einen ganz schnöden GPS-Sender an Bord. Ich habe ja gerade gesagt, GPS ist nicht genau genug. Mhm. Das mag auch sein, aber das betrifft ja nur sicherheitskritische Anwendungen.
Genau, ja.
Aber zum Teil ist es ja so, dass die Bahn nicht mal selber weiß, wo ihre Züge sind im Ausland.
Im Ausland, achso.
Das ist, ja, ist mir zum Beispiel passiert, als ich von Kopenhagen mal nach Hannover fahren wollte. Der Zug hatte über eine Stunde Verspätung.
In Kopenhagen.
Ist erst mit über einer Stunde Verspätung losgefahren. Mhm. Es gab aber im DB-Navigator und auf der DB-Website darüber keinerlei Informationen. Also stell dir vor, du wartest, sagen wir, in Schleswig, dem ersten deutschen Bahnhof, willst damit fahren.
Mhm.
Er kommt und kommt nicht und du weißt nicht, warum.
Ja.
Und als du es dann erfährst, ist diese Verspätung schon 3,5 Stunden bekannt.
Okay. Mhm.
Also du erfährst davon erst, wenn der Zug eben da ist, beziehungsweise eben nicht da ist.
Mhm. Genau.
Und da denke ich mir, ich habe bei der Bahn nachgefragt, wie das denn ist, wie das denn sein kann, ob da keine Echtzeitinformationen ausgetauscht werden.
Hm.
Sagt die Bahn, nö. Aber wir arbeiten dran, wir verhandeln noch.
Mit dem Grenzverkehr,
Mit der dänischen Bahn.
Hm.
Verstehe nicht ganz, was es da so groß zu verhandeln gibt, weil kann so schwer nicht sein.
Hm.
Es gibt auch Plattformen wie Zugfinder.net, wo die Echtzeitdaten drin sind.
Ah ja, damit, halt hast du damit dann das nachgeguckt? Oder
ja, da bin ich aber später drauf gekommen.
Okay.
Das muss man halt auch wissen.
Klar.
Ne?
Ja.
Und ich denke mir, dann steckt doch halt ein altes Handy in den Zug. Meinetwegen mit der Saugnapf an die Frontscheibe geklebt und lass das doch alle Minute mal einen Ping abgeben.
Ja. Das müsste also, dann in die DB-App einfließen.
Ja, genau. Das ist ja kein sicherheitskritisches Feature, sondern es ist einfach Service, dass man weiß, wo die Bahnen sind. Also der ECE war von der Deutschen Bahn betrieben, war ein deutscher ECE, mit dem ich da gefahren bin.
Genau.
Und so habe ich mal ausgerechnet, eine Brieftaube wäre schneller gewesen, hätte die Information, eine Brieftaube von Kopenhagen nach Schleswig hätte die Information schneller übertragen können.
Ach, zur Strecke, ja.
Und sowas verstehe ich dann immer nicht, weil Quick and Dirty kann alles gar nicht sein. Ist so das Bahndenken, habe ich den Eindruck. Aber ich denke mir, es ist doch nicht sicherheitskritisch, ist doch wurscht. So wie es jetzt läuft, habt ihr halt, seid dann nicht mal so schnell wie eine Brieftaube. Dann ist halt ein ungenaues GPS-System immer noch besser.
Ja, aber die müssen ja dann auch mit, also nicht nur mit Dänemark verhandeln, sondern mit den Niederlanden auch wahrscheinlich. Und das macht das vielleicht nochmal wieder schwieriger.
Ja, mit vielen geht's halt. Mit der Österreich und der Schweizer Bahn, da geht es. Sagt die Bahn.
Aber haben wir noch nicht ausprobiert.
John Worth, den ich auch mal interviewt habe, ist so ein Verkehrsaktivist, der alle europäischen Grenzen mit der Bahn überfahren will und da schon ziemlich weit mit ist.
Also
keiner kennt sich so gut mit innereuropäischem Bahnverkehr aus wie er. Der hat gesagt, es funktioniert im Grunde nie. In den letzten 12 Monaten hat er nicht erlebt, dass das mal irgendwann vernünftig funktionieren würde mit dem Bahn grenzüberschreitenden Echtzeitinformationen von Verspätungsdaten.
Okay, und ja, wenn es einer wissen muss, dann eher, ne?
Dass das alles so ein Riesenbohai ist, kann ich ja verstehen, aber nur bei sicherheitskritischen Anwendungen. Und so ist halt immer, wir warten auf die Super-Duper-Lösung, bis wir endlich mal eine flächendeckende Balisenabdeckung haben. Aber die kommt nicht, weil aufwendig, aber Quick und Dirty wollen wir nicht, weil Dirty und so beißt sich die Katze.
Vor allen Dingen
halt
mit dem Balisenausbau, du hattest in deinem Text geschrieben, dass deutschlandweit 8000 Streckenkilometer ausgerüstet sind. Und, achso, Moment.
Ja, sollen.
Bis 2030, genau.
Sollen.
Und im Moment sind es 500.
Genau. Und also das sind jetzt noch 6 Jahre hin. Und der Aufbau läuft schon seit Ewigkeiten. Also das Thema Balisen ist echt alt. Und
also könnte man durchaus eine Übergangslösung in Erwägung ziehen, vielleicht.
8000 genau. Streckenkilometer wäre ja auch nur ein Teil des Netzes dann.
Ja,
oder ist das so gedacht, dass dann das sozusagen so verteilt ist, dass man dann trotzdem einen Überblick über das gesamte Netz hat? Weil ich weiß, waren das ja ungefähr 33.000, 35.000 oder sowas.
Ich denke, das sind vor allem erstmal die Schnellstrecken. Das ist natürlich ein Zwischenziel. Ja, aber Ich meine, daran erkennt man schon mal, dass man bis 2030 nicht mal eine 100% Abdeckung zum Ziel gesetzt hat, sondern nur ein Zwischenziel. Mhm. Und dieses Zwischenziel, wette ich, eine gute Flasche Single Malt wird nicht erreicht.
Ich halte nicht dagegen.
Wer dagegen halten will, möge sich gerne melden.
Ja.
Leicht verdienter Whisky, finde ich. Muss man nur ein bisschen drauf warten. Ach ja, das ist so Sachen, wo du immer denkst, tut das denn Not?
Bisschen ernüchternd das Ganze, aber wir gucken mal, vielleicht dringt sich die Bahn ja durch und findet doch noch einen Weg, das zu überbrücken.
Vielleicht gibt es die ja auch. Ich weiß es nicht. Habe ich auch gefragt, habe ich keine Antwort drauf bekommen.
Ach so.
Vielleicht haben die auch alle einen GPS-Sender, die Daten kommen halt nicht da an, wo sie hingehören. Also, ja.
Naja, stimmt, ja. Kommen wir deswegen zu ein bisschen was Erfreulicherem sozusagen oder ein bisschen gedankliche Ablenkung. Wenn ihr wieder mal im Zug sitzt oder so, könnt ihr zum Beispiel Podcast hören. Ich habe nämlich Everything Antarctica entdeckt und da kommen mehrere Dinge zusammen, muss ich kurz erzählen, weil wir auf der US-Seite von der US-amerikanischen TR einen Artikel hatten. Da ging es eben um die Antarktis und dass sie jetzt durch quasi durch den Anschluss ans Internet und auch durch die Starlink-Satelliten sehr viel verbundener ist mit der Außenwelt und die Leute, die dort stationiert sind, auch sehr viel mitteilsamer sind und direkter teilen können, was sie dort in ihrem Alltag so erleben. Darum ging es in dieser Geschichte. Und dann fiel mir ein, dass ich bei Instagram tatsächlich auch einem Antarktis-Menschen folge. Der heißt Matty Jordan und stammt aus Neuseeland und ist da Projektmanager für so herausfordernde Projekte. Und er war schon 8-mal dort in der Antarktis für längere Aufenthalte stationiert und hat sich eben so Social-Media-Kanäle, TikTok und Instagram aufgebaut und hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, halt zu erklären, wie es da so abläuft und ja, Aufklärung zu betreiben und ist da auch sehr erfolgreich und jetzt habe ich gesehen, dass er eben auch einen Podcast gestartet hat und das fand ich nochmal so eine schöne Ergänzung einfach. Das sind auch immer recht kurzweilige Folgen, so zwischen 10, 20 Minuten ungefähr und er ist dann im Dialog mit seinem Kollegen Johnny Harrison, der ist als Elektriker auch schon diverse Male in der Antarktis gewesen und die sind dann immer auf Scott Base, weil das eben die neuseeländische Station in der Antarktis ist und da berichten sie eben von ihrem Leben und Alltag und die Folgen bauen so aufeinander auf, würde ich jetzt mal sagen, erstmal so die Basics. Wo liegt das überhaupt und wie groß ist das? Also ich hatte auch keine Größenvorstellung, aber offenbar ist es fast 2-mal so groß wie Australien. Das fand ich schon außergewöhnlich. Und dass es da auch relativ hohe Berge gibt, also bis zu 4000 Metern. Das fand ich auch überraschend. Und sie sprechen dann eben über die Jahreszeiten oder welche technische Ausrüstung man braucht, um da vernünftig Fotos zu machen, eben um das viral zu verbreiten sozusagen. Aber jetzt eben auf dem Weg hierher ins Büro habe ich noch eine Folge gehört über das Survival-Training, das die Stationsbewohner da machen müssen, wenn sie eben dort sind. Und die berichten da eben, dass es das einen Theorieteil gibt und so einen Praxisteil. In diesem Theorieteil kriegst du eben die Infos per PowerPoint da um die Ohren gehauen und dann musst du eben wissen, wie das ist, wenn du zum Beispiel rausgehst, also da auf Außeneinsatz. Und was du dann da eintragen musst in die Liste, wann du deinen Namen natürlich, Auscheckzeit und wann du wieder zurückkommst und dass du natürlich immer ein Funkgerät mitnehmen sollst. Und wenn du nur 5 Minuten über der Zeit bist, dass du wieder zurück bist, geht halt so ein Prozess gleich in Gang, dass dann erstmal Leute gucken hier, mit wem bist du unterwegs und versuchen dann relativ schnell, natürlich machen sich dann auf die Suche nach dir. Das fand ich schon ganz cool. Und dann gab es auch einen Teil des Survival Trainings, wo du eben draußen so ein Zeltlager aufbauen musst. In so einem bestimmten Bereich, so 6 Kilometer hatten sie, glaube ich, gesagt, entfernt von der Station, musst eben da Zelte aufstellen und da eine Nacht oder vielleicht auch mehrere verbringen. Und dazu gehört es eben auch, dass du so eine Kochstelle aufbaust und dann beschreiben sie, wie du so eine kleine Schneemauer bauen musst, um dich vor dem Wind zu schützen und dann die Köcher da aufzustellen. Und das kann eben mal schwerer und mal leichter sein, je nachdem, wie das Wetter eben so ist, was sie meistens da aber im Sommer, in den Sommermonaten tun, weil dann Winter doch bisschen zu krass ist. Und manchmal bauen sie halt Iglos und das finden alle immer cool, weil sie dann danach da drin schlafen können und so. Und das, ja, ist irgendwie so ein ganz netter Insight, den man irgendwie nicht sonst so hat. Und kann das dann tatsächlich sehr gut empfehlen mit diesem Instagram-Kanal als Ergänzung, weil du dann nochmal siehst, sie reden zum Beispiel auch über die Kleidung, wie viele Schichten Kleidung du dir anziehen musst. Und dann auf Instagram siehst du dann halt die ganzen Sachen, die Wollunterhose, die du dir da anziehen musst oder so. Und das macht er schon echt ganz cool. Und das sei mein Hinweis an dieser Woche, genau. Hattest du nicht auch erzählt, dass unser ehemaliger Chefredakteur auch mal dort war?
Manfred Pietschmer war mal ein halbes Jahr in der Antarktik für Geo.
Für Geo, ah, okay. Ja,
genau.
Also als Journalist tatsächlich auch.
Ja, ja, genau. Ja, als Embedded-Journalist. Er hatte da schon seine Aufgaben. Er musste da schon mitarbeiten. Also ja. Ist nicht einfach nur als Beobachter, sondern hatte schon seine Jobs. Ich weiß nicht mehr, welche genau, aber
ja.
Er war da schon Teil des Teams.
Ah, das ist ja cool. Genau. Ja, siehst du, also war offenbar schon diverse Leute auf der Antarktis, in der Antarktis. Genau. Und da hört mir gerne mal rein, das war echt ganz, ganz nett. Bin ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen irgendwie. Antarktis schaue ich mir jetzt immer gerne an. Das war es von mir aus oder von uns aus hier. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, wiederhören. Tschüss.